Zuspruch am Freitag, dem 18. Oktober 2024. Der Losungstext aus Jesaja 53, Vers 3. Er war der Allerverachtetste und Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Novum Testamentum in vetera latet, et in novo vetus patet. Augustin, auf Deutsch, das Neue Testament liegt im Alten verborgen, das Alte wird im Neuen aufgedeckt oder offenbar. Gerade im Blick auf den heutigen Bibelvers aus dem sogenannten Deuterosaja-Teil des Jesaja-Buches, das sind die Kapitel 40 bis 55, und dem sogenannten letzten Gottesknechtslied, also daraus, wo wir heute einen Vers gehört haben, ist die seit Augustin lange vorherrschende Meinung gewesen, dass auch schon im Alten Testament das Evangelium des Neuen Testamentes, des Jesus als Christus, enthalten, aber irgendwie verborgen war. Diese Auffassung wird von jüdischer Seite schon seit dem 11. Jahrhundert, vor allem durch den großen Rabbi Rashi, abgelehnt. Heute wird sogar ausgeführt, dass eine derartige Interpretation des Jesaja-Propheten durch christliche Theologen und Theologinnen eine unerträgliche Zwangsmissionierung und ein Anspruch daran evangelikaler Theologie sei. Vergessen darf man nicht, dass diese Übernahme alttestamentlicher Deutungen durch oder mit dem Neuen Testament gerade an Weihnachten für uns Christen eine wesentliche Rolle ist und spielt. Es ist ein Rosensprungen aus Jesse kam die Art. Aus Jesse, aus Jesaja 53, unserem heutigen Text, ist dies entsprungen. Und das ist genau das, was seit Augustin die vertretene Ansicht war, nämlich der Vorwegnahme des Evangeliums im Alten Testament. Also die Frage ist, wem gehört das Alte Testament, um es mal salopp zu formulieren. Heutige Alttestamentler geben sich dahingehend sehr vorsichtig, vor allem Deutsche im Rückblick auf die Nazizeit. Gleichwohl ist gerade die neue Perikopenreihe für die Sonntagspredigten eine Fülle von alttestamentlichen Texten hinzugekommen. Faktisch wird in der normalen Umwelt zwischen Alten und Neuen Testament gar nicht mehr unterschieden, sondern es heißt ja nur, es ist die Bibel. Kann man also Christus ohne das Alte Testament denken? Und kann man Jesus von Nazareth ohne das Alte Testament denken? Bei beiden Fragen würde ich mit Antworten zögern, denn zur Zeit Jesus gab es kein Neues, also damit auch kein Altes Testament. Denn die Basis für die Schriftgelehrten und auch für Jesus war der Kanon der Schriften des Volkes Israel bzw. der Juden. Wir haben daraus ein Altes Testament gemacht, als ob es ein Neues gäbe. Und deshalb unmittelbar, weil wir das Evangelium als das Neue Testament und den neuen Bund Gottes eigenständig, kulturell und kirchengeschichtlich entwickelt haben. Aber unzweifelhaft bleibt das Judentum mit seinen Schriften die Mutterreligion, wenn man zum Beispiel Paulus im Römerbrief auch nur im Ansatz folgen will und dies auch ernst nehmen. Man muss sich nicht immer mit seiner Mutter im Einklang wissen. Weder so noch in Fragen der Religion. Unzweifelhaft ist aber, dass Jesus Jude gewesen ist und unzweifelhaft ist er eigentlich nur gekommen, um Juden zu seiner Sicht des Gottes zu bekehren. Die Auferstehung nach der Kreuzigung führt dann zur frohen Botschaft, die für alle Welt verkündigt wird. Und da auch in den Gottesknechtsliedern bei Jesaja von dem Heiligen Geist oder Heiligen Atem Gottes gesprochen wird, ist gerade diese Interpretation mit diesem Ruach, also mit der Heiligen Geistkraft, wie man heute sagt, um das Feminin zu definieren, auch eine besondere Komponente der Verbindung mit hineingebracht worden. Was bleibt eigentlich, wenn wir evangelischen oder christlichen alttestamentliche Texte interpretieren? Ich habe eine einfache Lösung, denn ich gehe generell davon aus, dass kein Text von irgendjemandem als Alleinvertretungsanspruch von irgendjemand vertreten werden darf. Weder können wir Homers Ilias nur den Griechen interpretationsmäßig zuschreiben, noch den Koran den Muslimen und auch nicht die Sammlungen, die wir heute Altes Testament nehmen, den Juden oder zum Beispiel den Christen. Auch wir haben nicht das Alleinvertretungsmonopol für das sogenannte Neue Testament. Meine Auffassung theologischer Natur ist relativ einfach. Die Texte sind Texte von Menschen über Erfahrung mit und unter Gottes Erfahrung. Wir dürfen offen und direkt diese Texte bearbeiten, interpretieren und auch angreifen oder sie auch für unseren Glauben heranziehen. Die Betonung liegt für unseren Glauben. Wenn daraus aber Zwang und Aspekte des Alleinvertretungsanspruchs selbst bei Bibelübersetzungen entstehen, die von sich sogar den Anspruch erheben, die gerechte Übersetzung zu sein, muss man mit diesen Ideologien aufräumen. Hermeneutik, also die Möglichkeit der Interpretation, bedarf einerseits einer gewissen Sensibilität, ebenso der sachgerechten Anwendung, als auch der kulturellen Betrachtung, auf deren Grundlage diese Interpretationen erfolgen. In Kirchen oder Glaubensgruppen für sich in Anspruch zu nehmen, Alleinvertretungsansprüche zu haben, muss sowohl die Theologie und auch eindeutig der Staat mit aller Macht zurückweisen und diese und derartige Glaubensgruppen verbieten, zumindest in Demokratien. Und natürlich dürfte ich das niemals im Iran sagen, weil ich dort als Ketzer gehängt werden würde. Aber das Problem jeglicher statuierten Religion ist ja, sie stehen immer in der Gefahr zu glauben, sie seien etwas Besseres, sie wären diejenigen, die es genau wüssten. Und weil statuiert oder mit der notwendigen Macht inquisitorischer Maßnahmen ausgestattet. Es ist meines Erachtens, wie Luther ausführt, die Aufgabe des Staates, von dieser Bösartigkeit von Religion in einem Rechtsstaat mit allen Mitteln auch dagegen vorzugehen. Statt sich um Parteiverbote zu kümmern, sollte der Staat sich eher um Verbote statuierter Religionsgemeinschaften kümmern, die glauben, ihre Macht gegen Grundrechte missbrauchen zu dürfen. Das gilt sowohl für muslimische Sondergruppen als auch für evangelische Spinner, oder evangelikale Spinner oder katholische, die allen Ernstes meinen, Kirche dürfen machen, was sie wollen. Es ist nicht die Frage, ob Gott über dem Staat steht, das können wir ihm selbst überlassen, sondern ob der Staat es zulässt, dass Kirche glaubt, über dem Staat stehen zu dürfen und über dem, was die Grundrechte im Staat sind. Und dabei ist es völlig egal, von welcher Religionsgattung diese Menschen oder diese Organisationen kommen. Denn dieses Verhalten widerspricht komplett, dass der Gottesknecht von allen verachtet war und unwert und voller Schmerzen und Krankheit, der für unsere Sünden starb oder wie es im Philipperhymnus heißt, er entäußerte sich selbst für uns, damit wir eine Zukunft haben. Zuspruch am Freitag, dem 18. Oktober 2024. Mein Name ist Dieter Becker.